SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Katharina Borchert. Guten Abend. Donald Trump lässt keinen kalt. Sogar in die Literatur hat er es inzwischen geschafft. Beim Autor Jürgen Neffe wird er zur Romanfigur. Das Ding heißt sein neuer Roman. Und Jürgen Neffe wird uns gleich, 2 Tage vor der Wahl in den USA, erzählen, wie er auf die Idee kam, aus Donald Trump Literatur zu machen. Gespannt bin ich außerdem auf die Neuübersetzung von Haruki Murakamis Mr. Aufziehvogel. Die Chroniken des Aufziehvogels heißt das Buch in der neuen Fassung. Und ob die gelungen ist, das verrät uns gleich die Japanologin Isabella Arcucci. Das Ding heißt der neue Roman von Jürgen Neffe. Und das ist kein Roman über den Jugendsender vom SWR, sondern ein Roman über ein Ding, das der Erzähler einst Donald Trump entwendete. Der Tag, an dem ich Donald Trump bestahl, lautet daher auch der Untertitel. Die Gelegenheit, etwas mitgehen zu lassen, hatte der Erzähler sogar mehrfach. Als Korrespondent im New York der 90er Jahre traf er Donald Trump einige Male und hat ihn auch interviewt. Noch nicht als Politiker, aber schon als Immobilienmogul und eine Art König von New York. Diese ganze Geschichte kommt heraus, als der Erzähler in der Jetztzeit mal wieder nach New York fliegt und von den Grenzern dort ordentlich in die Zange genommen wird. Jürgen Neffe hat sich das alles ausgedacht und zum Teil auch selbst erlebt. Mit ihm bin ich nun verbunden. Guten Tag, Herr Neffe.
Guten Tag, Frau Borchert.
Herr Neffe, Sie selbst waren in den 90er Jahren ja 2,5 Jahre lang Korrespondent für den Spiegel in New York. Damals war Bill Clinton noch Präsident und Donald Trump, der war einfach nur sehr, sehr reich. Ihr erster Eindruck war der von Trumps monströser Feier zu seinem 50. Geburtstag. Diese Party, die beschreiben Sie auch in Ihrem Roman. Wie haben Sie diese Party denn erlebt?
Ja, als eine ziemlich skurrile Veranstaltung. Ich war ja erst ein paar Tage Korrespondent in New York und fand die Einladung bei meiner Ankunft vor. Bin dann mit meiner Frau hingegangen und Donald Trump ist ja eine besondere Person in New York, nicht sehr beliebt bei den, sagen wir mal, gebildeteren Reichen. Also haben wir schon mal ein besonderes Publikum. Da trifft man dann auch Leute wie den verstorbenen Herrn Epstein und solche etwas zwielichtigen Gestalten. Es war sehr pompös im Trump Tower. Der ganze Trump Tower war für die Party hergerichtet und Trump hat die Gäste besucht und irgendwann hat er mich auch begrüßt persönlich. Ich habe dann gesagt, ich bin vom Spiegel, das kannte er und sagte gleich, großartig, Sie werden bestimmt in Ihrem Magazin über diesen wunderbaren Abend hier oder großartigen Abend, das ist ja sein Lieblingswort, berichten. Davon war natürlich nie die Rede und ganz verdattert sagte ich, na, wahrscheinlich mache ich mal eine Geschichte über Sie und dann kommt das dann vor. Natürlich berichtet der Spiegel nicht über eine Geburtstagsparty von einem Immobilienmogul.
Und einige Zeit später trafen Sie ihn wieder und Sie sind mit ihm zusammen durch die Stadt gefahren und er zeigte Ihnen all die prächtigen Gebäude, die er besitzt.
Ja, zunächst bin ich in sein Büro gekommen und das war sozusagen der Antrittsbesuch tête-à-tête. Und Trump begrüßte mich gleich, oh, call me Don, nennen Sie mich doch Don. Und der zweite Satz war, was für eine großartige Idee, über Donald Trump eine Titelgeschichte im Spiegel zu machen. Auch davon war natürlich nie die Rede. Und ich habe mich aber dann darauf eingelassen, habe gesagt, ja, wenn es eine Titelgeschichte wird, lieber Herr Don, dann müsste ich natürlich viel mehr über Sie wissen. Dann müssen Sie mir auch vielleicht mal ein paar Sachen zeigen. Ja, und dann kam es zu dieser denkwürdigen Autofahrt in der Limousine, wo wir ständig irgendwo hielten. Und er zeigte mir dann immer, look, Jürgen, Trump, look. Also wie ein kleines Kind und zeigte mir immer diese goldenen Buchstaben auf seinen Gebäuden. Es kam auch mal so eine Szene, wo er das gar nicht so richtig sehen konnte. Und dann lag er auf dem Rücksitz und so, look, Jürgen, can you see Trump? Also ganz besondere Begegnung. Einmal sind wir dann auch ausgestiegen, weil wir das nicht sehen konnten. Die Häuser sind ja sehr hoch, die er besitzt. Und das war auch dann ganz lustig. Beim Wiedereinsteigen habe ich die falsche Tür genommen, wie ich es beim Taxi mache. Also ich bin hinten rechts eingestiegen, statt vorne rechts, wo ich vorher saß. Ja, und dann habe ich sozusagen seinen Platz eingenommen und er stieg aber dann auf der anderen Seite ein und so saßen wir dann nebeneinander und ich bin dem buchstäblich dann näher gekommen.
Ihr Roman ist auch ein Porträt, also ein Porträt dieses Mannes, der sich scheinbar in den letzten 20 Jahren auch kaum verändert hat. Was sind so seine wichtigsten Züge, die Sie auch herausarbeiten wollten?
Ja, also das Erste, was einem auffällt, ist die Vitalität, auch vielleicht die Jugend oder Jungenhaftigkeit und unglaubliche Präsenz. Also er ist da und er ist auch überwältigend. Und diese Überrumpelungstaktik, das zieht sich durchs ganze Gespräch, weil er immer wieder unterbricht und recht hat. Und als ich hatte Unterlagen dabei für meine Interviews und als er das sah, dann kannte er auch die Artikel über sich und sagte gleich vorneweg, also Sie haben sich ja gut vorbereitet, dann wissen Sie auch, dass ich Sie verklagen werde, wenn Sie was Falsches über mich schreiben oder die Unwahrheit, was bei dem Mann natürlich was ganz Besonderes ist, die Unwahrheit.
Haben Sie diese ganzen Szenen, die Sie in den Roman um den Korrespondenten Jürgen eingearbeitet haben, haben Sie diese Szenen aus der Erinnerung rekonstruiert oder haben Sie dabei auf Artikel zurückgegriffen, die Sie damals auch geschrieben haben oder einfach auf Notizen, die Sie noch hatten?
Also am Ende des Buchs kommt ja für Donald Trump die traurige Mitteilung, dass ich nie über ihn eine Zeile geschrieben habe, sondern mir einen anderen Helden gesucht habe. Nein, ich hatte die Notizen und die Interviews noch. Die Zitate sind schon alle so gefallen und wörtlich. Und die Erlebnisse auch. Also ich schreibe ja am Anfang des Buches, alles beruht auf wahren Begegnungen und Begebenheiten. Die ganze Rahmengeschichte ist natürlich dann dazu, ich sag mal, gedichtet, obwohl auch nicht ganz. Ich bin tatsächlich mal am New Yorker Kennedy-Flughafen festgesetzt worden und 24 Stunden lang verhört. Und nur weil ich ehrlicherweise gesagt habe, ich komme hier, um Urlaub zu machen. Das hat man mir nicht geglaubt, weil ich ein Journalistenvisum hatte. Nein, wir wollen wirklich wissen, was Sie vorhaben. Was wollen Sie recherchieren? Und schon sitzen Sie da in Vernehmungszimmern und haben ja keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Das ist ja irgendwie ein außerstaatlicher Raum, in dem man dann ziemlich in die Mangel genommen wird. Ja, und daraus ist diese Geschichte entstanden, die ja auch so ein bisschen die amerikanische Paranoia porträtieren soll.
Sie sagten gerade, Sie haben dann eigentlich eine andere Hauptfigur gefunden. Das ist Charlie, der Hüter und Pfleger und vielleicht Hausmeister der Freiheitsstatue. Auch ihm widmen Sie einige Kapitel in Ihrem Roman. Auch ihn haben Sie persönlich kennengelernt.
Ja, ja, die Begegnung mit Charlie natürlich auch unvergessen. Die hat genau so stattgefunden, auch die spätere Begegnung in seiner Wohnung in Brooklyn, wo wir dann zusammen einen Film geguckt haben. Charlie war eine ganz besondere Figur, weil er auch ein bisschen berühmt war oder ist. Er hat sich selbst den Titel zugelegt, er sei der Hüter der Flamme, also die Freiheitsstatue mit Licht versorgt. Das ist auch sein Job gewesen, wenn eine Glühbirne kaputt geht, die dann zu ersetzen. Als ich den kennenlernte und jetzt nochmal zurückdachte an die Begegnung mit Trump, dachte ich, das ist die ideale Gegenfigur. Denn anders als Trump ist er in kleinsten Verhältnissen aufgewachsen. Und Trump ist ja von der ersten Sekunde seines Lebens an reich gewesen und in einem reichen Haushalt, in einem reichen Haus aufgewachsen.
All diese Episoden, diese real erlebten Episoden, die lassen Sie Ihren Erzähler in Rückblicken berichten. Und dieser Erzähler heißt auch Jürgen, Jürgen Wiesi. Ist der denn ein haargenaues Abbild von Ihnen oder gibt es auch Unterschiede? Ist es eine fiktive Figur?
Ich würde mal sagen, teils, teils. Das ist ja ein Roman und ich verdichte auch so eine Figur. Ich habe an manchen Stellen auch versucht, den Lesern, die das nicht kennen, so ein bisschen das Korrespondentenleben näher zu bringen. Was man so alles tun muss, eben auch den damaligen Präsidenten Bill Clinton im Weißen Haus zu besuchen. Das ist so ein sogenannter Antrittsbesuch, damit er einen auch mal gesehen hat, falls man auf einer Pressekonferenz die Hand hebt, dann kann er eben auch sagen, David, it's your turn, Jürgen und so weiter. Das habe ich natürlich mit eingebaut in den Roman, auch wahre Geschichten, aber eben so verdichtet, dass die Figur dann auch Dinge hintereinander erlebt, die so dann auch in größeren Abständen passiert ist. So macht man das ja.
Ja. Seine Gedanken, die notiert Jürgen in diesem Raum, in dem er da festgehalten wird von den Grenzbeamten. Und er notiert seine Gedanken zwischen die Zeilen der Deutschstunde von Siegfried Lenz. Also dieses Buch, das hat man ihm gelassen. Warum haben Sie Ihrem Jürgen denn gerade die Deutschstunde in die Hand gedrückt?
Also die Deutschstunde habe ich tatsächlich gelesen, als ich am Flughafen festgehalten wurde. Insofern war es ein Zufall, ich hätte auch ein anderes Buch lesen können. Es stellte sich aber dann beim Schreiben heraus, dass ich dann ziemlich viel Widerhall gefunden habe in der Deutschstunde und in der Situation, wo ein Maler plötzlich Malverbot bekommt und sein bester Freund, der Dorfpolizist, dieses Malverbot durch die Nazis durchsetzt und der Sohn schreibt das alles auf, der Sigi in einer Zelle, und ich fühlte mich eben in meiner Zelle auch dem sehr nah. Und der Sigi sagt dann viele Dinge, die, obwohl 50 Jahre vor unserer Zeit geschrieben, sehr gut passen.
Herr Neffe, jetzt sind es noch 2 Tage bis zur Wahl und ich glaube, die Welt war selten so nervös wie vor dieser Wahl. Was denken Sie denn? Schafft Trump es nochmal? Wird er am Dienstag wiedergewählt oder wird Joe Biden der Präsident?
Bei Trump würde ich ja nichts ausschließen, so wie ich ihn kennengelernt habe. Ich habe ihn ja auch erlebt, und wenn er mit dem Rücken zur Wand steht, dann läuft er zur Höchstform auf. Also wer weiß, was da auch noch in den nächsten Tagen kommt. Und man darf die amerikanische Psyche, was Politik betrifft, auch in einem Punkt nicht vergessen. Diese Zweikämpfe haben auch was von, Titanenkämpfe, aber auch was Sportliches. Ich habe nur heute Morgen gelesen, dass jetzt schon, also Tage vor der Wahl, bevor die Menschen an die Urnen gehen, eine Rekordbeteiligung gemeldet wird durch die Briefwahlstimmen. Und es könnte sein, dass es eine größere Beteiligung gibt als in den letzten 100 Jahren. Und da weiß man eben nicht, ob er jetzt dann doch nochmal seine Getreuen alle an die Urne kriegt. Dann könnte er es sogar legal schaffen. Also ich halte die Sache für sehr knapp. Und was ich allerdings auch fürchte, da bin ich nicht alleine, dass, wenn er verliert, er nicht so ganz freiwillig das Weiße Haus räumen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns die nächsten Wochen erwartet. Also ich glaube, kein Zuhörer sollte erwarten, dass er am Morgen des 4. nun das endgültige Ergebnis hört. Das halte ich für ausgeschlossen.
Jürgen Neffe, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Und wir sprachen über Ihr neues Buch »Das Ding – Der Tag, an dem ich Donald Trump bestahl«. Erschienen ist der Roman im Europa Verlag. Cemile Sahin ist bildende Künstlerin. Das merkt man ihren ersten beiden Romanen auch direkt an. In ihren Debütroman Taxi fügte sie Flächen ein, auf denen sie Bilder beschrieb, die man sich hier vorstellen sollte. In ihren zweiten Roman nun integriert sie das immer gleiche Farbfoto von einem Parkdeck. So entsteht ein Gefühl von endlosem Stillstand, angehaltener Zeit. Und genau das ist auch das Lebensgefühl der Bewohner des Hochhauses in der Türkei, in dem dieser Roman spielt. Sie alle sind Flüchtlinge im eigenen Land. Die genauen politischen Umstände schlüsselt Cemile Sahin nicht auf. Da sie selbst aber kurdischer Abstammung ist, kann man hier einen ähnlichen Hintergrund vermuten. »Alle Hunde sterben« heißt ihr neuer Roman. Carsten Hug hat Cemile Sahin in ihrem Berliner Atelier besucht.
Ein mehrgeschossiges altes Fabrikgebäude in Berlin-Kreuzberg. Eine Dependance des in der Nähe gelegenen Künstlerhauses Bethanien. Hier arbeitet zurzeit Cemile Sahin. Die 1990 in Wiesbaden geborene Tochter kurdischer Eltern hat bildende Kunst und Design studiert. Das Treppenhaus, die langen Flure und Atelierräume hier sind durchrenoviert. Ihrer liegt im oberen Stockwerk. Gerade hat Cemile Sahin ihren zweiten Roman »Alle Hunde sterben« vorgelegt. Trotzdem ist sie keine, die nur still am Schreibtisch sitzt. Sie versteht sich als Multimedia-Künstlerin, braucht unterschiedliche Formate, arbeitet mit Fotos, Filmen und Texten, ohne das eine vom anderen scharf trennen zu wollen.
Ja, also ich arbeite sehr viel mit Bildern. Ich mache hauptsächlich Videoinstallationen, die so aus verschiedenen Teilen bestehen, zwischen Bildern, die auf verschiedene Materialien gedruckt sind, Skulpturen und eben die Videoarbeiten, die so einen ganz großen Teil davon einnehmen. Und dazwischen gibt es auch immer sehr viel Textarbeiten, die ich einfach damit kombiniere und verwebe.
Ein weiter heller Raum. Die meisten Fenster sind mit Pappe abgeklebt. Eines ist geöffnet, man hört von draußen die Autos. Spartanische Einrichtung. Großer Arbeitstisch, eine Liege, an den Wänden großformatige Fotoabzüge. Privates ist auf den ersten Blick nicht zu entdecken. Es herrscht eine nüchterne, konzentrierte Arbeitsatmosphäre. Die junge Künstlerin in Turnschuhen, Jeans und Pulli wirkt in diesem Umfeld, anders als auf einigen ihrer Fotos in sozialen Netzwerken, überraschend schlicht und zurückgenommen.
Also ich habe Probleme, wenn sich die Kunst im Allgemeinen, egal jetzt welche Form davon, wenn es sich die ganze Zeit um die eigene Person dreht und man darüber hinaus gar nicht kommt. Egal welches künstlerische Medium, es ist immer wichtig, dass es was mit Gesellschaften, in denen man lebt, zu tun hat.
Wie schon in ihrem ersten Roman Taxi geht es in Alle Hunde sterben um die Erfahrung äußerster Gewalt in einem totalitären System und wie man damit umgeht. Aber auch, wie man davon berichten, wie man sie beschreiben kann. Erzählt wird multiperspektivisch in kurzen, knappen Sätzen. Schauplatz ist ein Hochhaus mit mehreren Wohnungen. Im Westen der Türkei, heißt es an einer Stelle. Weitere Angaben zur Topografie unterbleiben. Der Autorin ist es wichtig, grundsätzlich über Gewaltstrukturen und Verhaltensmuster zu schreiben und identitätsunabhängig zu denken. Deswegen tauchen im Text nicht einmal Begriffe wie Türkinnen oder Kurdinnen auf. Die Türkei dient Cemil Sayin als ein Beispiel von vielen. Die Gewalterfahrungen der Männer und Frauen, die im Hochhaus Zuflucht gefunden haben, hätten genauso gut auch woanders stattfinden können.
Mira und ich, wir liefen wochenlang. Wir konnten ja nicht zur Polizei. Schliefen in Höhlen, aßen Beeren, Wurzeln. Mein Kind war sehr tapfer. Ich weinte nachts, wenn sie schlief. Sobald ich schlief, hatte ich Albträume, sah den Rauch unseres Hauses. Ich träumte im Schlaf, ich ersticke im Rauch. Ich träumte, ich werde von Soldaten mit Benzin übergossen und angezündet. Die Polizisten sehen zu und lachen.
Diese Dinge passieren ja überall auf der Welt und man vergisst manchmal, wie präsent das ist, wenn man hier in seinem kleinen Mikrokosmos lebt. Also es ist ja nicht nur im Nahen Osten so, in Südamerika wird es genauso solche Fälle geben, auch überall, wo solche Arten von Staatsgewalten herrschen. Deswegen finde ich es meistens immer eher ein bisschen ignorant, wenn man meint, dass es wie so ganz weit weg ist, weil es ist eigentlich auch nicht ganz weit weg.
Auch bei uns leben inzwischen viele Menschen, die vor Gewalt geflohen sind. 17 Stockwerke hat das Hochhaus in Sayins Roman. Pro Wohnung eine Geschichte. Ein Schicksal, ein Ich-Erzähler oder eine Ich-Erzählerin.
Ich habe mir andauernd vorgestellt, dass man dieses Hochhaus wie einmal in der Mitte aufschneidet und so wie die Geschichten konstruiert und gebaut sind, könnte man sie ja fast parallel zueinander erzählen, weil sich die ganzen Erzählungen ineinander verschachteln und die Figuren auch wieder woanders auftauchen und sich kreuzen.
Voneinander abgesetzt sind die Kapitel durch unterschiedliche Zeitangaben und das immer selbe Farbfoto. Es zeigt die Sicht auf ein Parkdeck. Nichts bewegt sich. Schaut man aber in das Haus hinein, in die Erzählungen derjenigen, die sich an traumatische Szenen erinnern, bekommt das Parkdeck fast etwas Beruhigendes. Sayin lässt Verfolgte, Geflüchtete und Überlebende zu Wort kommen. Sie berichten alle von erlittener Gewalt, vom Tod der Verwandten, vom Ausgeliefertsein in einem autoritären Staat. Das Hochhaus ist ein vielstimmiger Erinnerungsspeicher.
Alles, was ich wusste, war das. Sie haben insgesamt 9-mal auf mein Kind geschossen.
Ein Mann in Uniform betrat die Zelle.
4 Kugeln landeten in der Brust, im Hals steckten 3.
Die Gefangenen mussten sich ausziehen und sich eng nebeneinander auf den Bauch, auf den Boden
legen. Und
eine
landete zwischen Knie und Oberschenkel.
Der Mann, der die Tür der Zelle öffnete, stieg auf den Rücken der Männer.
Ich wusste nicht, wo die anderen sind. Ich war ganz allein mit einem Halsband in einer Hundehütte an den Boden gekettet.
Aus Stahl befestigt.
Der Wachmann platzierte eine Hand auf meinem Kopf und die andere auf meinem Kinn. Dann drückte er beide Hände aufeinander zu, bis ich auf die Ratte biss und schlucken musste.
Ich habe mich viel gefragt, wie man über Gewalt schreiben kann, ohne dass man irgendwas abändert oder im Nachhinein eine Romantik drauf wirft oder Sachen total aus dem Kontext gerissen darstellt. Und das war so ein bisschen die größte Frage, die mich beim Schreiben beschäftigt hat.
Cemil Sayin hat ein drastisches Buch geschrieben. Ihre Sprache ist knapp, ihre Bilder sind so scharf, dass das Lesen mitunter schmerzt. Aber es gelingt der Autorin, den Leser nicht zum Voyeur zu machen, sondern ihm unsentimental etwas vom Zustand unserer Welt zu vermitteln. Ihr Buch bietet keine Antworten, verzichtet auf moralische Entrüstung und ist dennoch auch ein deutlicher Kommentar zu den politischen Zuständen in der Türkei. Vor allem aber erweitert es auf bedrückende Weise die Vorstellungskraft des Lesenden.
Es war ein riesengroßer Kraftakt. Es ging mir auch schon richtig an die Substanz. Ich konnte auch nicht gut schlafen, aber man musste auch die ganze Zeit so genau sein, dass sich die Geschichten irgendwie nicht verfremden oder irgendeine Schicht obendrauf kommt, die schon wieder irgendwas romantisierend erzählt oder irgend so ein Hauch von Kitsch mit reinfließen könnte. Es war wirklich eine Millimeterarbeit.
Cemil Sahin über ihren Roman »Alle Hunde sterben«, erschienen im Aufbau Verlag. Carsten Hug hat sie für SWR 2 in ihrem Atelier besucht. Was lesen Autorinnen und Autoren? Welches Buch liegt Ihnen wirklich am Herzen? Und was möchten Sie gerne weiterempfehlen? Heute ist es der Berliner Autor Michael Wildenhain, der verrät, welches Buch ihn besonders beeindruckt hat. Es ist ein politischer Roman, der in die linke Szene im West-Berlin der 1970er Jahre führt. Eine Szene, die Michael Wildenhain als ehemaliger Hausbesetzer selbst gut kennt und die er auch in eigenen Büchern häufig beschreibt. Welchen Roman er ausgewählt hat, erzählt Michael Wildenhain jetzt selbst.
Das Buch, das ich empfehlen möchte, ist schon etwas älter. Es ist von Ulrike Edschmidt und zwar bei Surkamp erschienen und heißt Das Verschwinden des Philipp S. S steht für Sauber. Sauber ist eine Schweizer Milliardärsfamilie. Es geht aber nicht um Milliardäre, sondern es geht um die 70er Jahre und zwar eher Anfang der 70er Jahre, als die Protagonistin dieses Buchs, der man durchaus eine Nähe zu Ulrike Edschmidt unterstellen kann und ihre Begegnung mit Philipp S. Dieses Buch spielt in einer politisch hoch aufgeladenen Zeit, in einer Wohngemeinschaft in der Grunewaldstraße in Schöneberg, unter anderem auch mit Holger Mainz, der zu diesem Zeitpunkt noch lebt und 1974 bei einem Hungerstreik verstorben ist, als Gefangener der Roten Armee-Fraktion. Ulrike Edschmidt und Philipp S. sind nicht dieser Formation zuzurechnen, aber durchaus der radikalen und militanten Linken. Und was Holger Mainz und Philipp S. verbindet, ist der gemeinsame Besuch des ersten Jahrgangs der DFFB, der Film- und Fernsehakademie von Berlin. Das Buch handelt sozusagen von diesen Ereignissen rings um diese Wohngemeinschaft, Kommune, wie auch immer. Aber eigentlich ist es im Kern ein Requiem. Es ist ein großer Abgesang auf die Liebe ihres Lebens, also dieser Protagonistin. Und das Schöne daran ist, dass es eine unglaubliche existenzielle Wucht hat, sehr leise und traurig daherkommt, aber eben, wie gesagt, von einer existenziellen Tiefe ist, die man heute in der Literatur der Zeitgenössischen nur sehr, sehr selten und wenn dann nur in geringen Anklängen überhaupt findet. Es hat eine enorme Fallhöhe, denn Philipp S. ist erschossen worden, und zwar bei einem Schusswechsel mit der Polizei. Und es ist ein Stoff, der lang abgehangen ist, und zwar ungefähr 40 Jahre. Und auch das merkt man, also diese Distanz merkt man dem Buch an, und zwar auf positive Weise. Also dadurch wird die Intensität gesteigert, weil sozusagen die Ereignisse gefiltert sind durch diese langen Jahre, wie durch so eine Filteranlage gegangen, so wie man die wenigen Erinnerungen aus seiner Kindheit erzählt, also diese Intensität hat das Geschilderte. Und man spürt trotzdem diese immer weiter schwerende Wunde der Protagonistin Und das ist eben verursacht durch diese enorme Liebe.
Das Verschwinden des Philipp S. heißt Ulrike Edschmidts Roman. Er ist 2013 im Surkamp Verlag erschienen. Empfohlen hat den Roman hier der Autor Michael Wildenhain, der selbst gerade ein neues Buch vorgelegt hat, eine Art Mathematikkrimi. Die Erfindung der Null heißt der Roman und wer mehr darüber wissen will, kann Michael Wildenhain am Donnerstag in unserer Fernsehsendung Lesenswert TV erleben. Dann ist er zu Gast bei Dennis Scheck. Mr. Aufziehvogel. Bei vielen wird es jetzt klingeln. Roman von Haruki Murakami, habe ich auch mal gelesen, ist aber schon ein Weilchen her. Vielleicht ist das sogar schon 20 Jahre her, denn der Roman Mr. Aufziehvogel erschien im Jahr 1998 in deutscher Übersetzung. Damals nahm das Murakami-Fieber gerade richtig an Fahrt auf. In rascher Folge wurden neue Murakamis auf den Markt geworfen und damit das auch so schnell ging, wurden die ersten Titel nicht aus dem Japanischen, sondern aus dem Englischen übersetzt. So ging es auch dem Roman Mr. Aufziehvogel, der deswegen jetzt nochmal neu und zwar direkt aus dem Japanischen übersetzt wurde. Dadurch hat er auch einen neuen Titel bekommen. Jetzt heißt er Die Chroniken des Aufziehvogels. Mehr über den Roman und die beiden Übersetzungen weiß die Japanologin Isabella Akuchi. Mit ihr bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Frau Akuchi.
Guten Tag, Frau Borchert.
Frau Akuchi, ein 1000-Seiten-Schinken, jetzt nochmal neu übertragen. Das hat der Übersetzerin Ursula Gräfe viel Arbeit gemacht, ja, und das war für den Verlag sicherlich auch nicht ganz billig. Hat sich der Aufwand denn gelohnt?
Ja, ich finde auf jeden Fall, denn die neue Übersetzung von Ursula Gräfe, finde ich, liest sich um einiges eleganter, weil sie flüssiger daherkommt und sie ist auch klarer in der Satzstruktur beispielsweise. Und ich finde, das entspricht einfach mehr Murakamis Stil, der eben auch sehr klar, sehr reduziert ist. Und deshalb gefällt mir die neue Übersetzung deutlich besser.
Lassen Sie uns noch mal kurz rekapitulieren, worum es in den Chroniken des Aufziehvogels geht. Also im Zentrum steht ja Todo Okada, 30 Jahre alt. Der hat seinen Job als Jurist aufgegeben. Jetzt aktuell kümmert er sich gerade um den Haushalt. Seine Frau Kumiko geht derweil arbeiten. Die Geschichte kommt in Gang, weil der gemeinsame Kater verschwunden ist.
Genau, und das ist für Kumiko eben ganz schrecklich, denn der Kater ist für sie ein Symbol ihrer Ehe. Sie und Todo haben diesen Kater am Tag ihrer Hochzeit gefunden, er ist ihnen zugelaufen und jetzt ist er weg. Das heißt, die Ehe ist eigentlich für Kumiko in Gefahr. Sie ist nämlich sehr abergläubisch, wie ihre gesamte Familie. Die sind alle sehr wahrsagerhörig, was auch nicht untypisch in Japan ist, muss man sagen. Und Kumiko engagiert jetzt auch zwei Wahrsagerinnen, die den Kater unter anderem finden sollen. Und es passiert dann aber sehr viel Seltsames. Unter anderem verschwindet Kumiko. Als Erklärung folgt dann, dass sie angeblich einen anderen Mann hat. Aber Todo glaubt das von Anfang an nicht. Und er bekommt dann schnell das Gefühl, dass sein Schwager, Kumikos Bruder, eigentlich hinter diesem Verschwinden der Ehefrau steckt. Und dieser Bruder heißt Noboru Wataya. Er ist ein aalglatter Karrierist. Und er ist das absolute Gegenteil zu dem doch sehr passiven und ambitionslosen Todo. Und dieser Noboru Wataya scheint auch irgendein dunkles Geheimnis zu haben, was wohl auch in der Kindheit der Geschwister begründet liegt. Und Todo hat das Gefühl, dass Wataya die Fähigkeit besitzt, aus anderen Menschen eine Art dunkle Begierde, eine Art animalischen Trieb hervorzulocken und dass er dadurch andere Leute auch manipulieren und beherrschen kann.
Da kämpfen zwei Männer auch miteinander. Der eine ist ein aalglatter Wirtschaftstyp, der andere ist im Moment zumindest ein Hausmann. Ist das auch ein Kampf zwischen zwei unterschiedlichen, ja, Lebensentwürfen? Denn Todo ist ja nun wirklich kein braver Salaryman, wie man das aus Japan vielleicht kennt, der sich für die Firma krumm macht. Er ist eigentlich ein ungewöhnlicher japanischer Mann, oder?
Ja, er ist total ungewöhnlich. Das merkt man gar nicht, wenn man es jetzt als deutscher Leser liest, weil wir finden das ja heute normal, dass man mal ein Sabbatical macht, sich mal eine Auszeit gönnt. Aber in Japan ist das immer noch nicht sehr normal. Und in den 80er Jahren, in der diese Geschichte spielt, war Japan gerade im vollen Wirtschaftswachstum. Und das Männerbild war wirklich ein Mann, der sich für seine Firma aufarbeitet, der Überstunden noch und nöcher macht, der sich aber nicht groß für seine Familie zu Hause interessiert. Und Todo ist da wirklich das komplette Gegenteil. Der bringt die Kleider seiner Frau in die Reinigung, während sie in der Arbeit ist und also das Geld verdient. Und er kocht das Essen, was sie gerne mag. Und wenn sie es nicht mag, dann schmeißt es weg. Also Kumiko benimmt sich auch so wie ein richtiger Hauspascha. Und das ist eigentlich auch sehr witzig, wie da die Geschlechterrollen umgedreht werden. Und Todo ist eben ein sehr sensibler Antiheld, der total friedlich ist. Aber durch das Verschwinden seiner Frau wird er dann auch mehr und mehr zu aktivem Handeln gezwungen.
Eingebettet wird die ganze Geschichte in eine, ja, ich sag mal, mystische Romanhandlung, wie man sie von Haruki Murakami kennt, mit viel Unterbewusstem einerseits und Übernatürlichem andererseits. Also da gibt es typische Elemente wie Menschen oder Tiere, die verloren gehen. Es gibt geheime Gänge, es gibt mysteriöse Häuser, es gibt Jazzmusik und westliches Essen. Haben Sie diesen Roman denn jetzt gerne nochmal wiedergelesen?
Also ich muss ja zugeben, dass ich eigentlich kein Murakami-Fan bin, weil ich glaube, er beschreibt immer so ein bisschen seine Murakami-Welt. Das ist nicht das wirkliche Japan, sondern das ist ein bisschen seine Innenwelt. Also Jazzmusik, Katzen, diese ganzen mystischen Elemente. Und ich glaube, da drin muss man sich irgendwie wohlfühlen. Also ich glaube, Leute, die Murakami gerne lesen, haben da auch so eine emotionale Nähe. Und mich nervt diese Murakami-Welt manchmal ein bisschen. Deshalb bin ich jetzt kein großer Fan und ich hatte auch diesmal beim Lesen etwas Mühe mit der Gegenwartshandlung, mit Todo und Kumiko, weil da eben wahnsinnig viel Fantasy-Elemente sind und das war mir teilweise zu überladen und gleichzeitig ist es ja ein alter Roman und man erkennt so viele Motive wieder, der Brunnen, ein Glöckchen, das klingelt, feuchte Träume, morgens ist der Schlafanzug nass, weil man wieder irgendwie im Traum mit irgendwem Sex hatte, ohne es zu merken und man denkt sich so, oh, das habe ich alles schon gelesen. Gleichzeitig fand ich aber gerade, es ist wahnsinnig spannend zu lesen. Also Murakami ist einfach ein genialer Erzähler. Der zieht da einen richtig rein, der macht ständig Cliffhanger. Also man will weiterlesen, auch wenn man wie ich eigentlich überhaupt nicht so von diesem ganzen Murakami-Charme angezogen ist.
Ich habe den Roman zunächst in der Erstübersetzung aus dem Englischen gelesen von Giovanni und Ditte Bandini. Das ist ja auch ein sehr erfahrenes Übersetzerpaar. Und mir gefiel ihr Mr. Aufziehvogel auch ziemlich gut eigentlich. Die Chroniken des Aufziehvogels aber sind noch besser, sagten Sie zu Anfang des Gesprächs. Woran liegt's?
Ja, ich finde, es ist einfach näher am japanischen Original. Es gibt tatsächlich auch Fehler in der Erstübersetzung. Also das sind manchmal Kleinigkeiten. Da steht dann in der alten Übersetzung nach der Regenzeit, aber tatsächlich steht im Original, es ist noch in der Regenzeit. Das sind jetzt Kleinigkeiten, aber das kommt immer wieder. Und dann muss man auch sagen, dass die japanische Kultur einfach besser in der Neuübersetzung rauskommt. Denn in der direkten Rede gibt es einfach im Japanischen grob gesagt drei Höflichkeitsstufen, wie man miteinander spricht. Das ist mal die unterste Stufe, wie man mit seiner Familie redet. Dann so eine Zwischenstufe, das kann man so als Siezform übersetzen und dann nochmal eine sehr ehrerbietige Form. Und Ursula Gräfe trifft hier einfach immer den richtigen Ton. Dagegen im Englischen gibt es ja tatsächlich nur eine Anredeform, das ist you. Und da hatten natürlich Giovanni und Ditte Bandini das Problem, ja, wie übersetzen wir das jetzt ins Deutsche? Wird sich da jetzt tatsächlich geduzt? Wird sich gesiezt? Und das kommt an verschiedenen Stellen eben raus. Beispielsweise gleich am Anfang bekommt Todo den Anruf von einer anonymen Frau, die dann so eine Art Telefonsex mit ihm anfängt. Und in der alten Version siezen sich die beiden die ganze Zeit. Wahrscheinlich, weil die Übersetzer sich gedacht haben, dieses You übersetzen wir mal besser als Sie, weil Japaner sind ja sehr förmlich. Und dadurch bekommen dann als Leser den Eindruck, dass Japaner so förmlich sind, dass sie sich sogar beim Telefonsex siezen. Tatsächlich spricht diese Frau aber in dieser sehr vertrauten Form mit Toru, während er sie zurücksieht, weil er sie auf Abstand halten will und eigentlich abwimmeln möchte. Und Ursula Gräfe hat das auch genauso übersetzt. Das heißt, die Frau duzt Toru, ist sehr vertraut mit ihm und er sieht sie zurück. Also diese ganzen Feinheiten, wie die Leute zueinander stehen, das kommt eben viel besser hervor, wenn man aus dem Original übersetzt, weil man ja immer die eigene Kultur auch mit übersetzt. Das heißt, wenn ich einen Text aus dem Englischen übersetze, dann übersetze ich nicht nur die japanische Kultur, sondern auch die englische Interpretation.
Ist die wörtliche Rede hier ohnehin eine Art Gradmesser dafür, wie gut die Übersetzung gelungen ist?
Ja, ich finde schon. Beispielsweise auch eine Figur, Mei Kasahara, das ist ein junges Mädchen, die ist erst 16 und freundet sich mit der Hauptfigur, mit Toru, an. Und die klingt auch in der Neuübersetzung sehr viel lebendiger, schnoddriger, echter. Ja, das sind einfach Feinheiten, wo man merkt, dass Ursula Gräfe einfach durch ihre Kenntnis nicht nur der japanischen Sprache, sondern auch der japanischen Kultur viel näher dran ist am Text und das viel besser herauskitzeln kann.
Also echte Murakami-Fans, die kaufen sich jetzt sofort die neue Übersetzung, vielleicht auch, um sie mit der älteren Ausgabe zu vergleichen. Wer den Aufziehvogel jetzt aber erstmals lesen möchte, sollte der denn nun zu der Neuübersetzung greifen? Sie sagen, ja, es ist die bessere Übersetzung, kostet aber auch 34 Euro, während die Erstübersetzung aus dem Englischen für nur 14 Euro im Taschenbuch zu haben ist. Was empfehlen Sie?
Ja, auf jeden Fall die Neuübersetzung auch, weil die vollständig ist. Also in der alten Übersetzung, das haben wir, glaube ich, noch nicht angesprochen, wurde nämlich ganz viel gekürzt. Und zwar auf Seiten der englischen Verleger. Das heißt, da fehlen ganze 4 Kapitel und es wurde auch in anderen Kapiteln ziemlich rumgemetzgert. Also das ist im Grunde gar nicht mehr das Originalbuch. Und das finde ich sehr schade, weil auch gerade sehr schöne Passagen rausgeflogen sind. Das heißt, wenn man wirklich Murakami-Fan ist oder wenn man vielleicht auch gerade erst Murakami für sich entdeckt hat, dann sollte man auf jeden Fall die Neuübersetzung nehmen, auch wenn sie teurer ist. Aber es ist ja auch bald Weihnachten.
Das ist wahr. Isabella Akuchi, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Wir sprachen über die Chroniken des Aufziehvogels, die neue Übersetzung des Romans, den wir bisher unter dem Titel Mr. Aufziehvogel kennen. Ursula Gräfe hat den Roman von Haruki Murakami nun erstmals direkt aus dem Japanischen übersetzt. Er ist bei Dumont erschienen. Gespräch zwischen zwei Geliebten im Bett, am Anfang von Hiromi Gotos neuem Roman. »Erzählst du mir eine wahre Geschichte?«, fragt die eine Stimme. »Ja«, antwortet die andere. »Erzählst du mir eine Geschichte von deiner Oba-chan, von deiner Großmutter?« »Ja«, so geht er los, der Roman »Chor der Pilze«. Ein Roman, der von einer japanischen Familie erzählt, die samt Großmutter nach Kanada ausgewandert ist und die dort eine Pilzfarm betreibt. Hiromi Goto weiß, wovon sie spricht, denn auch ihre Familie siedelte nach Kanada über, als sie selbst 3 Jahre alt war, und baute in Kanada eine Pilzzucht auf. Jonathan Böhm stellt den Chor der Pilze jetzt vor.
Naoe ist eine alte Frau. Tag ein, Tag aus sitzt sie auf ihrem Stuhl im Flur, horcht auf den Wind, der sich durch die Spalten und Ritzen der Türen seinen Weg bahnt, sieht im Flockenwirbel vor dem Fenster hinterher. Vor 20 Jahren schon ist sie nach Kanada gekommen. Sie spricht das Englische gut, aber heimisch ist Naoe in dieser Kultur nicht geworden. Die 1966 in Japan geborene und seit ihrem dritten Lebensjahr in Kanada beheimatete Autorin Hiromi Goto schickt uns auf sinnliche Weise auf die verschlungenen Handlungswege ihres autobiografisch gefärbten Romans »Chor der Pilze«. Erzählt wird die Geschichte dreier Frauen. Naoes Tochter Keiko und ihr Mann betreiben, wie übrigens die Eltern von Hiromi Goto auch, eine Pilzfarm. Zu den Mahlzeiten kochen sie nur westliche Gerichte und sprechen im Alltag mit ihrer Tochter Muriel ausschließlich Englisch. Sie sind bestrebt, alles Japanische abzulegen. Sie wollen, dass Muriel sich von den anderen kanadischen Kindern nicht unterscheidet, die gleichen Chancen hat. Muriel wiederum spürt, dass da etwas fehlt, nicht nur, weil sie wegen ihres asiatischen Aussehens immer wieder diskriminiert wird, sondern auch, dass ihr ein Teil ihrer Identität quasi vorenthalten wird. Aber ihre Eltern schweigen. Großmutter Naoe wiederum erzählt gern und wird so zur wichtigsten Ansprechpartnerin ihrer Enkelin. Durch sie erfährt Muriel nicht nur von der Familiengeschichte, sondern sie lernt auch die Welt der japanischen Märchen und Legenden kennen, die Namen von Speisen und überhaupt die japanische Sprache, von der sie bisher kein Wort versteht. Ja, sie bekommt von der Großmutter sogar einen neuen Namen, Murasaki, was übersetzt so viel wie lila oder violett heißt. Unkommentiert setzt Goto die japanischen Worte, die Namen für Speisen, Halbsätze und sogar Kanji-Zeichen in ihrem Roman ein. So sparsam, dass es den Leser nicht überfordert, aber doch wieder so konsequent, dass durch diesen Rhythmus ein Gefühl für die Schönheit der japanischen Sprache wie für den Wechsel zwischen Fremdem und Eigenem entsteht. Eines Tages aber verschwindet Naoe im Schneegestöber und begibt sich mit einem jungen Trucker auf eine Reise mit unbekanntem Ziel. Für die Familie ist das zunächst ein Schock, wenn auch ein heilsamer, wie sich bald herausstellt, denn angestoßen durch diesen Verlust finden die Eltern und Murasaki einen Zugang zu ihrer kulturellen Herkunft, öffnen sich füreinander, sie fangen sogar an, miteinander japanische Gerichte zu kochen, etwas zuvor Undenkbares. Erzählt wird das in einer vielseitigen poetischen Sprache, die mal stiller daherkommt, zum Beispiel an den Stellen, wo japanische Märchen in den Roman einfließen, mal kraftvoller, wenn die Großmutter mit dem Trucker in markigen Sätzen daherschnoddert. Von eigener Schönheit sind ebenfalls die erotischen Passagen des Romans. Goto beherrscht die verschiedensten Register und Töne. In jedem Satz liegt eine große Musikalität, die aber niemals Gefahr läuft, ins Pathetische oder Kitschige abzudriften. Dass dies auch in der Übersetzung spürbar wird, ist der Leistung von Karin Gerwig zu verdanken, die Gotos fein austarierte Prosa in ein ebensolches Deutsch überträgt. Analog zum sprachlichen Variantenreichtum gibt es eine Vielzahl an Perspektivwechseln. Mal ist es die Großmutter, mal die Enkelin, die jeweils aus der Ich-Perspektive berichten. Dann wieder gibt es kursiv gesetzte Passagen, in denen zwei namenlos bleibende Figuren sprechen, sowie fingierte Zeitungsartikel. Es verlangt dem Leser anfangs einige Mühe ab, diese Perspektivwechsel nachzuvollziehen. Jahre nachdem Naoe mit dem Trucker auf die Reise ging, fährt Murasaki mit dem Auto ebenfalls durch eine winterliche Landschaft. Sie liest einen Tramper auf, es entspinnt sich ein Gespräch und für Momente ist unklar, erzählt jetzt Murasaki oder doch ihre Großmutter. Oft scheint unklar, an welches Du sich das Ich in den kursiv gesetzten Kapiteln richtet, genauso wie oft nicht klar ist, ob das alles nur in Gedanken der Großmutter oder der Enkelin stattfindet oder doch real ist. Verwirrend ist das anfangs auch, weil Goto nicht chronologisch verfährt. Das Verschwinden der Großmutter und das Weiterleben in den Erzählungen der Enkelin, das Ineinandergleiten und Verwischen der verschiedenen Erzählebenen wie der Identitäten hat allerdings einen tieferen Sinn, das wird im Laufe der Lektüre deutlich. Denn es lässt die Leserin spüren, dass der Tod, und der ist hier nicht einmal ausgemacht, nicht das Ende ist, sondern im Erzählen überwunden wird.
Jonathan Böhm besprach Hiromi Gotos Roman »Chor der Pilze«, aus dem Englischen übersetzt von Karin Gerwig, erschienen im auf japanische Literatur spezialisierten Kass Verlag. Und das Buch der Woche auf swr2.de. We'll be right back. Und jetzt bringen Sie sich am besten in einen ganz anderen Wahrnehmungszustand. Denn zum Ende der Sendung lesen wir noch ein Gedicht. Ein gar nicht mal so kurzes Prosagedicht von der Lyrikerin Daniela Danz. Es ist das erste Gedicht aus dem Band Wildnis und der führt uns tatsächlich in vielerlei Wildnisse. Der erste Text erzählt vom Buchenurwald Stužica. Der liegt in der Slowakei an der Grenze zu Polen und der Ukraine. Dort verläuft auch die Außengrenze der EU. Allerdings braucht man daran gar nicht so notwendig denken. Man kann sich von Daniela Danz auch einfach mitnehmen und an einem feinen Erzählfaden durch unwegsames Gelände führen lassen. Welches Gelände auch immer man sich dabei vorstellen mag. Das Gedicht liest unsere Sprecherin Sophia Flesch-Baldin.
Du bist ans Ende der Welt gereist. Da waren Gärten, halb renovierte Höfe. Du sahst die Verfahrenheit emporwachsen an langen Stangen und den Suff mit seinen Arabesken. Bis hierher bist du gekommen, hast dich in ein frisch gestrichenes Zimmer gesetzt, mit Blick zur Straße und den Schlüssel in der Hand gehalten und dann neben das Bett gelegt. Das Ende der Welt hat dich bedeckt, Steine über dich gerollt, die lange Nacht. Während das Dorf vor deinem Fenster Rat hielt, was mit der Fremden geschehen soll, und die Berge sich hinter sich selbst zurückzogen. Schon übernahm schnell wachsendes Brombeergestrüpp die Gärten, alles war grün, und du sahst im Schlaf, wie der Wald näher kam, und hörtest ihn flüstern. Zerfallen wird das Haus, in dem du schläfst. Jahrelang unbewohnt, zu niedrig die Zimmer und zugig, seit der Lehm die dicken Stämme nicht mehr dichtet, nicht mehr einer des anderen Last ist. Die Ecken des Hauses waren Arbeit, Tod, Wetter und Gott. Zerfallen wird das Haus, das Gemeinschaft hieß. Es hatte 8 Ecken. 4 hießen Zukunft, eine Männer, eine Frauen mit patenten Händen und wackeren Hintern. Eine hieß Feierabend und eine die Grenze. Bis hierher sind wir gekommen. Rot wurde das Haus gestrichen und trägt die Sterne der EU. Bis hierher sind sie gekommen. Und die Ziegel glänzen. Und wenn es auch wollte, es könnte nicht verrotten. Leuchten wird noch sein Schutt im Wald der Zukunft. Und zerfallen wird das Haus, das hieß Familie. Gebaut aus dem nicht abreißenden Lärm der Motorsensen im Sommer und dem Gerede des Fernsehers im Winter. Gebaut von der kleinen Armee, Mann, Frau, Kinder. Und seine Ecken hießen Eigentum, Ende der Eskapaden, komplettes Geschirr. Unter dem Dach ein Winkel Kindheitskummer und Dreck, nicht totzukriegender Dreck. Und Trost der Fotografie, weil die Dinge uns erst berühren, wenn sie flach sind, wie überfahrene Frösche, wovon es hier viele gab. Doch das ist vorbei, denn zerfallen werden die Garagen. Zerfallen wird auch das Haus des Wartens, ein kleines Haus, mit Ecken aus Küssen und Pisse, mit Wänden aus schnell vergänglichen Wahrheiten, Haus der Herzen, Versprechen der Nachrede, das Klirren des immer wieder sich schließenden Kreises, wo mittags am Steuer ein Mann döst und eine Frau wartet und die Tür geschlossen bleibt, bis der Zeiger seine Position erreicht hat und sie ihm ihr Ziel nennt und er ihr den Preis. Zerfallen wird das Haus mit den 22 Ecken des Glücksspiels und schnellen Gewinns, mit den verspiegelten Scheiben und verschobenen Erwartungen, gebaut aus glänzenden Einzelheiten. Zerfallen wird es in die Kleinteiligkeit von Rätselratern und Lottospielern. Zum Fenster herein kommen Libellen. Das Erschrecken versteckt sich im Geflacker der Automaten. Zerfallen wird die Kirche. Nachdem der Marienkäfer über die Schwelle ins Freie gekrabbelt ist, während die Lautsprecher weiter zelebrieren und der Priester mit den Schließen der Heiligen Schrift kämpft, die nie funktioniert haben. Etwas ist lose und schlägt gegen die Fenster. Zerfallen wird das Haus am Rand, das gar nicht dazugehörte. Setz dich, Fliege, setzt euch zitternde Gedanken. Zerfallen wird das Regal, auf dem der Zucker für den Sommer stand, und er wird sich über den Boden verteilen, bis die Ameisen kommen, ihn wegzutragen. Klein werden die Äpfel werden und sauer. und zerfallen wird der dreisprachige Lehrpfad und die Kenntnis der Geschichte und die Gewissheit. Totgeschlagene Insekten kommen zurück, ihre Abdrücke an den Wänden zu betrachten. Die Füchse holen sich das Rot wieder, mit dem die Bewohner nichts anzufangen wussten. Schon ist es kühler im Schatten des nahenden Waldes. Doch die Solarlaternen leuchten noch die beladenen Tische aus. Ein umgestürzter Eimer, ein zugezogener Himmel, ein geflohenes Huhn und ein Klingeln in der Handtasche. Es fehlen schon Wege, Schaukeln, die Kinder fehlen und das Loch in der Wand, das dir aufgefallen war, vorm Einschlafen. Zerfallen wird das Dorf und seine Kreisstadt. Zerfallen wird Bratislava, Münster, da lässt sich nichts machen, und Weimar, hier leider auch der Laden mit den Versteinerungen. Zerfallen wird Shirley Temples Körper und dein Leib und der dessen, der dies liest, gelesen haben wird oder einen in der Familie hat, der es las, damals, als der Wald kam und sich das Dorf, in das du reistest, um die Wildnis zu sehen, zurückholte.
Sophia Flesch-Baldin las das erste Gedicht aus dem Band Wildnis von Daniela Danz. Für Auszüge aus diesem Band erhielt Daniela Danz im letzten Jahr den Preis für Nature Writing. Erschienen ist das Buch im Waldstein Verlag. Sie hörten hier eine Lesung von Sophia Flesch-Baldin. Und wenn Sie das Gedicht noch einmal hören wollen, dann finden Sie dieses und noch ein zweites von Daniela Danz auf unserer Homepage. Die Sendung geht zu Ende. Gleich ist es 18 Uhr. Heute haben wir über die folgenden Bücher gesprochen. Das Ding, der Tag, an dem ich Donald Trump bestahl. Ein fast real erlebter und doch ein wenig fiktiver Roman von Jürgen Neffe, erschienen im Europa Verlag. Danach Alle Hunde sterben von Cemil Sahin, Aufbau Verlag. Michael Wildenhain empfahl Ulrike Edschmidts Roman Das Verschwinden des Philipp S., Surkamp Verlag. Und wir sprachen über Die Chroniken des Aufziehvogels, die Neuübersetzung des Romans Mr. Aufziehvogel von Haruki Murakami, erschienen bei Dumont. Und über Chor der Pilze von Hiromi Goto, Kass Verlag. Dieses Buch ist auch das Buch der Woche auf swr2.de. Und zum Schluss hörten wir ein Gedicht aus dem Band Wildnis von Daniela Danz aus dem Waldstein Verlag. Die Musik dazu kam vom Album Kitchen King von Felix Thoma. Jetzt folgen aktuelle Berichte und um 18.20 Uhr das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir das Stück Die Andere und ich von Günther Eich. Um die Technik kümmerte sich heute Norbert Vossen. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Katharina Borchert.